ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Schauer gwaife bive muriat, hai ho, gal zelge norri min gariat, hai ho.
Hört sich gut an, nicht?
Es ist walisische Musik und wir sind heute in Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt in Wales, in dem vergessenen Teil Großbritanniens, wie manche sagen. Zumindest in dem Teil UKs, der Reisenden nicht so bekannt sein dürfte. Ein guter Grund also, gespannt zu sein, zumal wir dann auch noch im nordwestlichsten Zipfel von Wales sind, also in der Grafschaft Gwynedd und auf der Insel Anglesey. Für uns ist Matthias Schucht durch Wales gereist. Hallo Matthias.
Moin.
Moin Matthias, ja, schon schwierige Namen, du fängst gleich an, da kommen wir gleich bestimmt ja auch nochmal drauf auf die walisische Sprache. Matthias, warst du denn gespannt auf Wales? War das dein erstes Mal, diese Reise?
Ja, also ich war unglaublich gespannt. Das lag einfach daran, weil ich Wales vorher, ich muss das einfach so zugeben, ich hatte es nicht auf dem Schirm. Ich bin in Großbritannien gewesen, ich war in Schottland, aber dass man irgendwie überhaupt an Wales denkt, das ist einfach nicht so richtig bei mir passiert. Und auf einmal stehst du da und das heißt so, du fährst jetzt nach Wales, da machst du jetzt Reportagen und dann muss man sich natürlich erstmal reinfuchsen. Ich wusste, wo Wales liegt ungefähr, musste nochmal gucken, dass es auch wirklich der Zipfel auf der Westseite Großbritanniens ist, der über Cornwall liegt, ist er. Und dann natürlich einfach gucken, was gehört eigentlich zu dieser Kultur, was sind das für Menschen, wie sind die anders als in England, das wusste ich alles nicht. Und das ist natürlich super spannend, wenn du die Chance kriegst, dich dann da ein bisschen reinzuknien. Und ein Stück Europa, denn es ist ja letztlich noch Europa, das da ist, einfach zu erkunden, ohne vorher wirklich viel zu wissen. Das war wirklich super.
Ja, Kultur hast du eben erwähnt. Keltische Kultur spielt ja eine große Rolle dort. Du warst dort ja auch für das Fernsehen, fürs TV hast du eben erwähnt. Was hattest du denn da vor allem auf dem Plan?
Wir waren für die Sendung Nordsee-Report im NDR in Wales und sollten da ein ganzes Feature machen, also eine 45-minütige Sendung über Wales. Und ich war eben der Reporter, der die einzelnen Filme gemacht hat, 5 längere Reportagen, jeweils 5 oder 6 Minuten. Und diese Reportagen dann eben nicht nur erst recherchieren, sondern auch umsetzen durfte. Maßgabe war eben Land und Leute ein bisschen zeigen, ein Gefühl dafür kriegen, was das für eine Gegend ist und natürlich auch spannende und schöne Geschichten erzählen. Und ich glaube, wir haben auch ein paar gefunden.
Walisisch ist ja eine ganz besondere Sprache. Wir haben die schwierigen Namen eben ja schon mal kurz erwähnt. War das denn für dich verständlich?
Also ganz ehrlich, nein. Also das muss man wirklich sagen. Walisisch, diese Sprache, ist ja eine keltische Sprache und sie hat erstmal mit nichts viel zu tun, was man irgendwie kennt. Nicht romanisch, nicht angelsächsisch. Die ist einfach sehr eigen und hat eben auch diese ganzen seltsamen für uns Buchstaben- und Lautkombinationen. Also du hast ja eben schon Gwynedd gesagt. Tatsächlich ist dieses Doppel-D zum Beispiel, also so schreibt sich diese Grafschaft mit 2 D am Ende, spricht man als auf Walisisch als ein weiches TH aus, also Gwynedd. Und dazu gibt es halt noch ganz viele andere von diesen Lauten, die erstmal seltsam aussehen. Also wer jemals Walisisch gesehen hat, das sieht ein bisschen aus wie ein Buchstabensalat, mit dem man sich auch kaum orientieren kann, der dann aber irgendwie Sinn macht und eben auch wirklich so spannende Buchstabenkombinationen hat, die wir einfach nicht kennen. Meine Lieblingsbuchstabenkombination ist wirklich das Doppel-L. Also da oben gibt es zum Beispiel etwas weiter östlich den Ort Llandudno, würde man eigentlich sagen, hätte ich gesagt. Der hat ein Doppel-L am Anfang, aber er heißt gar nicht Llandudno, sondern Llandudno. Denn dieses Doppel-L wird als ausgesprochen. Also ein bisschen wie ein deutsches weiches CH, aber so, als hätte man einen Sprachfehler. Da muss man sich natürlich wirklich erst reinfuchsen, ein Gespür für diese Sprache kriegen, die ja überall ist. Denn Wales ist zweisprachig, also alle Verkehrsschilder sind erstmal auf Walisisch und dann auf Englisch. Da muss man sich natürlich ja erstmal irgendwie mit reinfinden. Aber was ich auch festgestellt habe, also gerade dieser Nordwesten, Gwynedd, die Insel Anglesey, da gibt es am meisten Waliser, die tatsächlich Walisisch noch sprechen. 60-70% wird geschätzt. Und die freuen sich tatsächlich, wenn man sich Mühe gibt und zumindest ein ganz klein bisschen Walisisch mitbringt. Also ich habe dann als Reporter immer, wenn ich Danke gesagt habe, in Mails Danke geschrieben habe, nicht nur Thank you geschrieben, wie man das auf Englisch macht, sondern auch das Walisische, Diolch yn fawr. Und da waren alle total happy und haben sich total darüber gefreut, dass jemand sich die Mühe gemacht hat, zumindest ein bisschen Walisisch auch mal sich drauf zu schaffen.
Wir machen uns jetzt einmal auf den Weg und sind mit Matthias Schucht, der sich Mühe gibt, auf Anglesey im eiskalten Wasser.
Morning.
Ein schöner, aber ziemlich frischer Samstagmorgen am Strand von Trekkersdek an der Nordküste der walisischen Insel Anglesey. Obwohl es noch ziemlich früh ist, füllt sich der kleine Parkplatz am Strandeingang gerade. Knapp 40 gut gelaunte Frauen jeden Alters, die miteinander reden, lachen, ein bisschen frotzeln und sich in ihre Badeanzüge packen. Wie jedes Wochenende treffen sich die Blue Tits zum Kaltwasserschwimmen im Meer. Donna Redvers-Jones ist heute Morgen eine der ersten auf dem Parkplatz.
Wir treffen uns jeden Samstagmorgen und gehen ins Meer. Jede Woche, das ganze Jahr über. Das ist auch immer ein bisschen Zeit für einen selbst. Wir treffen uns, wir lachen und wir reden und naja, gleich werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen schreien und quieken. Aber ja, es ist einfach schön, dass wir uns hier treffen. Und hinterher gibt es eine Tasse Tee zum Aufwärmen, hoffentlich.
Die rothaarige Grundschullehrerin aus dem nahen Städtchen Llangefni ist sowas wie die Organisatorin des regelmäßigen Kaltwasserschwimmens. Die Blue Tits, zu Deutsch Blaumeisen, sind kein Verein, sondern eher eine lose Gruppe, die sich über Social Media zum gemeinsamen Schwimmen in Seen, Flüssen oder dem Meer verabredet. Die erste Ortsgruppe wurde 2014 im Süden von Wales gegründet. Von dort aus haben sich die Blue Tits inzwischen über ganz Großbritannien verteilt. Inzwischen gibt es sie sogar in Nordamerika, Australien und Neuseeland. Die Gruppe auf Anglesey besteht seit über 2 Jahren. Gegründet hat sie Donna Redvers-Jones.
Wir nennen unsere Gruppen Flocks, also Schwärme. Ich habe die Gruppe in Anglesey gestartet und inzwischen haben wir über 1500 Mitglieder. Du kannst mit uns schwimmen gehen oder auch nur einen Fuß ins Wasser halten. Uns ist jede und jeder willkommen, egal wer. Nicht nur Frauen oder Männer oder was auch immer.
Das gehört zum Selbstverständnis der Blue Tits. Kaltwasserschwimmen für alle. Unabhängig von Alter, Geschlecht, Körperform, sexueller Orientierung oder Handicaps. Auf Anglesey sind heute allerdings deutlich die Damen in Überzahl. Offensichtlich aus allen Altersgruppen und Lebenssituationen. Lucy zum Beispiel will hier in ihren Feierabend schwimmen.
Ich arbeite als Krankenschwester, bin gerade mit meiner Nachtschicht fertig geworden. Und jetzt bin ich hergekommen, um noch schnell zu schwimmen und ein bisschen mit meinen Freundinnen zu lachen, bevor ich nach Hause gehe. Es gibt nichts Besseres nach der Nachtschicht. Es ist erfrischend. Und ja, es ist kalt, wenn man reingeht und es tut ein bisschen weh. Aber es macht immer Spaß.
Ein paar Meter weiter steht Rose. Mitte 70, kurze rotbraune Haare, ein freundliches Lächeln. Geradezu das Idealbild einer gemütlichen britischen Großmutter. Und damit nicht unbedingt jemand, den man beim Kaltwasserschwimmen erwarten würde.
Ich hatte immer Angst vor dem Meer. Aber dann war ich zum ersten Mal hier und habe den anderen zugesehen. Und alle hatten so viel Spaß. Und auf einmal stand ich auch schon bis zu den Knien im Wasser. Und eine Freundin hielt mir ihre Hand hin. Na komm schon, nur noch ein bisschen weiter. Und plötzlich schwimme ich im Meer. Oh mein Gott. So hat das angefangen.
Inzwischen sind alle soweit. Die Blue Tits machen sich auf den kurzen Weg durch die Dünen zum Strand. Übrigens einem der schönsten, den es auf Anglesey gibt. Ein Streifen weißer Sand am Ende einer schmalen Bucht, eingerahmt von felsigen Klippen, an denen sich die Wellen der irischen See brechen. Die Bedingungen sind heute durchaus herausfordernd. Nicht nur, weil das Wasser gerade mal 8 Grad hat, sondern auch, weil in der Bucht ein kräftiger Wellenschlag herrscht. Egal, die Blue Tits hält das nicht auf. Mit sichtlichem Spaß stapfen die knapp 40 Frauen in die eisige Brandung. Je nach Gemütslage mutig und mit Tempo oder etwas vorsichtiger. Manche der Frauen tragen nur einen Badeanzug. Andere, unter ihnen auch Rose, haben sich für einen Neoprenanzug oder sogar einen Schwimmgürtel entschieden. Egal, Hauptsache ins Wasser und die Kälte spüren. Nach ein paar Minuten machen sich die ersten Blue Tits auf den Weg zurück an Land. Andere halten fast eine Viertelstunde durch. Am Ende sind alle ein bisschen durchgefroren, aber glücklich.
Absolutely fantastic. Best way to spend a Saturday morning.
Zurück auf dem Parkplatz. In Decken und Handtücher gehüllt stehen die Blue Tits noch ein bisschen zusammen. Es gibt Sandwiches, Tee und Portwein zum Aufwärmen. Alle sind gut gelaunt. Nur eine der Frauen steht ein bisschen abseits und blickt noch versonnen aufs Meer hinaus. Kate war heute zum ersten Mal dabei. Und der Sprung in die kalte See hat offensichtlich etwas in ihr ausgelöst.
Als ich das erste Mal von einer großen Welle umgeworfen wurde, habe ich kurz gedacht, ich muss sterben.
Aber dann habe ich einen Freudenschrei losgelassen. Frauen im mittleren Alter machen sowas ja eigentlich nicht mehr. Aber ich habe einfach geschrien wie seit dem Kindergarten nicht mehr. Ja, hier kannst du dir für ein paar Momente erlauben, mal nicht erwachsen zu sein. Weil erwachsen sein, das ist manchmal ganz schön schwer. Und hier darfst du einfach mal Kind sein.
Einfach mal loslassen, sich selbst im kalten Wasser spüren und ein bisschen Kind sein. Um das alles zu erleben, werden die meisten Blue Tits auch nächstes Wochenende wieder dabei sein. An diesem abgelegenen Strand im Westen von Anglesey.
Sich selbst im kalten Wasser spüren, Matthias, mal ehrlich, warst du drin?
Ja und nein, um ganz ehrlich zu sein. Wir waren natürlich drin, wir sind mit dem Kamerateam, haben diese Ladies ja begleitet, mussten also auch in die Brandung reinwarten, aber wir hatten Warthosen an, und zwar gefütterte Warthosen. Es war nämlich wirklich verdammt kalt, die Wellen waren so hoch, dass sie mir ein, zweimal über den Warthosenlatz in die Kleidung geschlagen haben. Und also ohne Warthose hätte ich das, glaube ich, nicht machen wollen. Ich muss auch gestehen, ich bin Warmduscher, also für mich wäre das nichts gewesen, aber wir standen immerhin drin.
Naja, drin und wieder nicht drin, so kann man das sagen, sehe ich auch so. Bleiben wir mal in der Natur. Was ist denn das Besondere an der walisischen Landschaft? Die hat ja schon was Besonderes, ne?
Das fand ich unglaublich faszinierend. Einfach deshalb, weil gerade in diesem Nordwesten von Wales hast du halt zwei Dinge, die aufeinandertreffen. Du hast einerseits das Meer, die Küste. Da ist diese Meerenge von Menai und die Irische See. Und direkt hinten dran fangen eben die Berge an. Das Bergland um den Mount Snowdon, also den höchsten Berg in Wales, beziehungsweise wie man auf Walisisch sagen würde, den Irwythfa. Und diese Berge sind teilweise 800-900 Meter hoch. Das heißt, man steht an dieser Küste vorne, das tolle Meerpanorama mit Austern, Fischer und Wellen. Und direkt hinter einem heben sich diese schroffen, kahlen, grünen Berge mit ganz wenig Wald, die teilweise noch schneebedeckt sind und die unglaublich verlockend sind. Wir haben einen Dreh gemacht, wo wir tatsächlich auch eine Bergtour gemacht haben mit ein paar Rangern aus dem Naturschutzgebiet, aus dem Nationalpark. Da gehst du dann wirklich richtig, richtig nach oben und auf einmal stehst du in einem Hochtal. Da ist nichts. Das sieht aus wie auf Island. Da kommen Wasserfälle von den Bergseiten runter. Es sind keine Menschen mehr da. Nur Steine, Gras und der Wind. Das ist wirklich faszinierend. Das ist eine tolle Landschaft, die ich so ganz selten in Europa bisher gesehen habe.
Da ist fast nichts. Das heißt, wenn man in Wales unterwegs ist, sollte man schon ein bisschen mit Einsamkeit umgehen können, richtig?
Kommt drauf an, wo, würde ich sagen. Also diese Highlands, ja, die sind sehr einsam. Wales ist insgesamt ungefähr so groß wie Hessen, hat halb so viele Einwohner. Die meisten wohnen im Süden. Das heißt, da gibt es wirklich Ecken, die sind sehr einsam, sehr leer, da ist viel Natur, kleine Dörfchen maximal. Aber wenn man dann in die Zentren, in die Küsten kommt, stellt man fest, da ist dann wieder richtig viel los. Also wir waren viel in Carnarvon, das ist eine Hafenstadt, eine Küstenstadt an der Nordwestküste. Die hat 10.000 Einwohner, ist nicht groß, aber da ist dann wirklich das pralle Leben. Also die Stadt, eine wunderbare kleine Altstadt, ist voller Pubs. Die Pubs sind eigentlich immer voll. Da ist dann auf einmal Gesellschaft und man stellt fest, diese Waliser, die sind furchtbar gesellig, die sind auch sehr offen, die reden unglaublich gerne, da sind sie so ein bisschen wie die Iren, das ist, glaube ich, keltisch. Und die unterhalten sich gerne, trinken gerne ihr Pint, da ist dann auf einmal wieder ganz viel Leben, ganz viel Gesellschaft. Also man hat beides, wenn man das möchte, die Einsamkeit oder eben auch ein bisschen Kontakt zu den Menschen vor Ort.
Das pralle Leben, Matthias, wovon leben denn die Menschen, womit verdienen sie ihr Geld?
Ja, das ist so ein bisschen die Geschichte von Wales, ist ja eine des Bergbaus. Also tatsächlich war es über Jahrhunderte das Bergbauzentrum. Man sieht das auch überall in den Bergen noch. Da sind die alten Schächte, da sind die Abräumhalden. Und mit der großen Deindustrialisierung in Großbritannien ist das alles mehr oder weniger verschwunden. Das heißt, so dieses große industrielle Erbe ist weg. Dementsprechend merkt man den Gegenden teilweise noch an. Da ist viel Landwirtschaft. An den Küsten gibt es auch viel Fischerei. Es gibt die Muschelwirtschaft. Aber das ist keine wirklich reiche Gegend. Die Menschen haben ganz normale Jobs, aber es ist eben jetzt keine Ecke von Großbritannien, wo sehr viele Millionäre wohnen oder wo sehr viele Banker oder Großverdiener angesiedelt werden.
Und wir sind jetzt mit Matthias Schuch bei denen, die ihr Geld mit Muscheln verdienen.
Wenn Sean Crinan zu seinem Arbeitsplatz pendelt, machen ihm die meisten anderen Verkehrsteilnehmer auf den schmalen Landstraßen der Insel Anglesey bereitwillig Platz. Denn Sean fährt grundsätzlich mit seinem großen gelben Radlader zur Arbeit. Zumindest, wenn er auf dem Weg zu seinen Miesmuschelbänken ist. Die liegen am Südufer von Anglesey, auf einem schmalen Strandabschnitt direkt an der Meerenge von Menai, einer ca. 1 Kilometer breiten Wasserstraße, die die Insel vom Festland trennt. Eigentlich ein eher unspektakuläres Stück Küste. Ein schmaler, schlickiger Strandstreifen, der zweimal täglich völlig von der Flut überspült wird. Gerade ist allerdings Niedrigwasser. Deshalb sind die Muscheln unten an der Wasserkante auch gut sichtbar. Ein 5 Meter breiter und 30 Meter langer Teppich aus schwarz glänzenden, dicht sitzenden Meeresfrüchten, die nur darauf warten, eingesammelt zu werden. Genau das haben Sean und sein Mitarbeiter Lee McGrath jetzt auch vor. Gut 800 Kilo wollen sie in der nächsten Stunde aufsammeln und mitnehmen. Der Radlader bleibt dazu erstmal ein paar Meter weiter hinten auf dem Strand stehen. Sean und Lee stapfen in ihren Warthosen in den Schlick und schippen die Muscheln per Hand. Dann füllen sie sie nach und nach mit ihren vergleichsweise kleinen Handschaufeln in die große Schaufel des etwas entfernt stehenden Radladers. Das ist ganz offensichtlich anstrengend. Aber es gibt einen guten Grund, warum Sean nicht einfach direkt mit dem Radlader in die Muschelbank fährt.
Das sind jetzt 5-6 Kilo pro Schaufel. Aber anders geht's nicht. Wir haben hier bis zu 60 Zentimeter Schlick. Eine Tonne Muscheln produziert 17 Tonnen Schlick im Jahr. Da kannst du nicht mit dem Radlader rein. Jede Maschine, die ich hatte, bis auf diese hier, ist mir da schon drin stecken geblieben.
Dann zeigt er auf Lee und feixt spitzbübisch.
Er hat mir auch schon mal einen Lader in den Schlick gesetzt, ganz frisch gekauft, und er fährt ihn in die Pampe rein. Und ich nur so, oh Gott, und dann kommt auch noch die Flut. Du musst hier draußen immer schnell und einfallsreich sein und konzentriert bleiben.
Nach einer Viertelstunde Miesmuschelschippen haben Sean und Lee die große Schaufel am Radlader mühselig gefüllt. Jetzt kommt der zweite Schritt. Die erste Reinigung der geernteten Muscheln.
Die kommen jetzt erstmal ins flache Wasser da drüben. Da spülen wir sie durch die Bürsten auf der Rückseite der Baggerschaufel in den Transportcontainer. Dadurch wird schon mal das Gröbste abgewaschen und wir müssen weniger Schlamm und Schalenreste zur Weiterverarbeitung abtransportieren.
Der Spülvorgang geht deutlich schneller als das händische Einsammeln der Miesmuscheln. Mit geübten Bewegungen fährt Sean den Radlader an die kleine Wasserfläche, senkt die Baggerschaufel voller Miesmuscheln ins Wasser und spült seine Ausbeute einmal vollständig vom vorderen Teil der Schaufel durch eine Bürstenreihe in den im hinteren Teil sitzenden Fangkorb, während Schlick, Meeresmüll und Schalenreste in den Bürsten hängen bleiben. Die grob gereinigten Muscheln fährt Sean dann mit dem Radlader zur Straße hoch und kippt sie in einen wartenden Transportanhänger. Die Insel Anglesey und die Meerenge von Menai sind in ganz Großbritannien bekannt für ihre Austern und Miesmuscheln. Nicht nur Sean hat hier seine Muschelbänke, es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die an der 25 Kilometer langen Wasserstraße zwischen Insel und Festland Meeresfrüchte produzieren. Dass ausgerechnet diese Gegend so muschellastig ist, hat für Sean zwei Gründe. Zum einen, weil der ausgeprägte Tidenhub und die starke Strömung in der Meerenge viele Nährstoffe an die Strände spülen.
Wir können hier sehr viele Muscheln auf wenig Fläche halten, weil sie regelmäßig überspült werden. Sie können dicht beieinander sitzen und wachsen trotzdem gut. Aber wir haben besondere Algen hier, die ihnen Geschmack verleihen. Mit der Algenblüte im Frühjahr kriegen wir eine Alge namens Phaeocystis, durch die die Muscheln einen leicht süßlichen Geschmack kriegen. Die Leute mögen das.
Insgesamt 3 Radladerschaufeln füllen Sean und Lee in der nächsten Stunde, spülen sie jeweils durch und kippen ihre Ausbeute dann in den Anhänger oben an der Straße. Am Ende haben sie ihre knappe Tonne Miesmuscheln zusammen, gerade rechtzeitig, bevor die Flut kommt. Sean ist sichtlich zufrieden. Eigentlich hatte er als studierter Meeresbiologe mal auf einer tropischen Insel arbeiten wollen, erzählt er. Aber dann sei er hier irgendwie als Muschelfarmer auf Anglesey hängen geblieben. 30 Jahre später mache ihm der Knochenjob an der Wasserkante aber immer noch Spaß.
Wenn du hier den ganzen Tag arbeitest, weißt du abends, was du geschafft hast. Das finde ich befriedigend. Ich kann eh nicht gut stillsitzen und wäre viel zu hibbelig für Büroarbeit. Die Arbeit hier fordert mich körperlich heraus, aber auch geistig, weil ich ja Geschäftsmann bin und ständig mit neuen Situationen umgehen muss. Und ich mag die Freiheit. Klar, ich habe Kunden, die ich bedienen muss, und das mache ich natürlich. Aber an Tagen, wo nicht so viel los ist, sage ich mir, soll ich heute raus? Nö, muss ich ja nicht.
But when there's other times, it's like, well, do I want to come in today? No, I don't need to.
Die geernteten Muscheln fährt Sean jetzt noch auf seinen Betriebshof, ungefähr 2 Kilometer von der Küste entfernt. Dort wird er sie dann in den nächsten Tagen weiter reinigen und verpacken, bevor sie an seine Kunden gehen. Vor allem Restaurants und Fischgeschäfte auf Anglesey. Er selbst ist übrigens kein besonders großer Muschelesser, sagt er lachend zum Abschied. Das sei wie mit der Arbeit in einer Schokoladenfabrik. Irgendwann habe man sich halt satt gegessen.
Irgendwann hat man sich satt gegessen. Matthias, wie war es bei dir?
Ich muss gestehen, ich bin kein Riesenmuschelfan. Also ich habe sie einmal probiert in einem Weißweinsud, die waren okay. Aber ich muss gestehen, die anderen walisischen Spezialitäten, sofern sie gab, die haben mir dann besser geschmeckt. Ich bin immer noch ganz begeistert vom Welsh Rarebit. Das ist ein Toast, auf den eine Käse-Biermasse aufgetragen wird. Und der wird dann überbacken. Super lecker, kann man zu Salat essen. Ich hatte ein paar Mal wirklich großartige Eintöpfe mit Lamm. Leider habe ich die lokale Wurst, die eigentlich vegetarisch ist und ich glaube aus Lauch gemacht wird, nicht probieren können. Da habe ich noch Nachholbedarf, aber insgesamt muss ich sagen, weniger das Seafood hat mich fasziniert als das, was so die klassischen Gerichte der armen Leute waren. Das war echt teilweise wirklich lecker.
Ja, das waren schon mal so ein paar kulinarische Angebote, ein paar ganz besondere, würde ich sagen. Matthias, wir müssen auch einmal auch die Politik gucken. Man kennt ja von den Schotten dieses Unabhängigkeitsstreben, spielt jetzt ja aktuell durchaus wieder eine Rolle. Wie sieht es denn in Wales aus?
Auch in Wales gibt es diesen Ansatz, aber er ist deutlich weniger ausgeprägt als in Schottland. Also ungefähr 30% der Waliser, manchmal ein bisschen weniger auch, sprechen sich regelmäßig in Umfragen tatsächlich für eine Unabhängigkeit aus. Aber 40-60% der Waliser sind dagegen. Also tatsächlich momentan noch deutlich mehr Waliser, die lieber bei England bzw. im United Kingdom verbleiben wollen. Das ist auch relativ konstant. Das hat aber auch damit zu tun, dass Wales relativ früh Teil dieses englisch-walisischen Gesamtkomplexes wurde, während Schottland und Irland ja deutlich später Teil der UK wurden. Und dementsprechend sind die Bindungen da einfach auch deutlich enger.
Und es gibt ja auch den Prince of Wales, nicht? Wie stehen die Waliser zu dem?
Ja, das ist ganz spannend, wenn man da spricht, auch mit jungen Leuten übrigens. Also ich habe das 2-3 Mal gehört, well, he's not our Prince of Wales. Also er ist der Prince of Wales, aber er ist nicht unser Prince of Wales. Sondern es ist ja letztlich der britische bzw. der englische Thronfolger, der erstmal diesen Titel kriegt, tatsächlich auch in Carnarvon, also dieser Stadt, wo wir auch viel waren, anointed, also gesalbt wird. Aber für viele Waliser, die eigentlich seit, ich glaube, 800 Jahren keine eigenen Prinzen mehr haben, ist es immer noch eigentlich eine englische Veranstaltung, die ihnen da so ein bisschen aufoktroyiert wird. Die sind nicht so riesig stolz auf ihren Prince of Wales. Er ist halt da, sie haben auch nichts gegen ihn, aber es ist nicht ihrer.
Matthias, du warst ja als Reporter unterwegs. Wie sieht es denn sonst aus mit Reisenden? Hast du viel Tourismus beobachtet?
Es gibt Tourismus, also einerseits habe ich ein bisschen Wandertourismus mitgekriegt in den Bergen. Gerade Anglesey, die Insel, die Küste ist auch ganz beliebt bei Wassersportlern. Aber ich hatte den Eindruck, es war nicht überlaufen. Es gibt tatsächlich ein paar Küstenorte, wo man auch viel Ferienwohnungen hat, ein bisschen Bade-Surf-Kultur. Das sind aber meistens tatsächlich Menschen entweder aus Südwales oder aus England, die da Urlaub machen. Also das Ganze ist durchaus touristisch erschlossen. Man hat Angebote, es ist jetzt nicht so, dass man da in der Walachei sitzt und gar nichts kriegt. Aber es ist auch nicht so fett touristisch, dass man irgendwie das Gefühl hat, es ist nicht mehr authentisch. Fand ich persönlich sehr, sehr angenehm.
Wir sind jetzt mit Matthias Schuch in einem ganz besonderen Hotel, das buchstäblich für tiefen Schlaf sorgt und vielleicht auch angenehm ist.
Wenn es in den Walliser Bergen regnet, ist wirklich so ziemlich alles grau. Die dunklen Wolken über den schroffen Gipfeln, die steilen Hänge voller Felsen und Schieferhalden und der schmale Bergpfad am Rand einer Klamm, auf dem sich gerade ein schwerer Geländewagen aufwärts quält. Am Steuer sitzt Nick Meekins, Mitte 30, sportlich, dicke Brille, Schirmmütze. Nick und seine beiden Kollegen Connor und Joan sind gerade auf dem Weg zu einem ziemlich besonderen Ort. Dem tiefstgelegenen Hotel der Welt. Seit gut einem Jahr betreibt ihre Firma Go Below, zu Deutsch Geh unter Tage, das Deep Sleep, eine Übernachtungsmöglichkeit am Grund einer alten Schiefermine, nahe des Bergbaustädtchens Blenjei-Festiniog. Nick Meekins ist sowas wie der Portier des Deep Sleep. Er sorgt dafür, dass die Unterkunft unter der Erde gut in Schuss bleibt und führt die Übernachtungsgäste auch höchstpersönlich in die Tiefe. Eine Odyssee, die immer im alten Minenhäuschen über der Erde startet. Mit der richtigen Ausrüstung und einer Sicherheitseinweisung von Nick.
Ich gebe euch erstmal ein Geschirr, mit dem ihr euch an den Sicherheitsleinen unter Tage einklinken könnt. Die zwei Metallteile sind vorne. Da ist eine große Hüftschlaufe und zwei kleinere Beinschlaufen. Ihr steigt in die Hüftschlaufe, dann die Beinschlaufen, dann zieht ihr alles über eure Hüften.
Feste Gummistiefel, Schutzhelm und ein Klettergeschirr mit Karabinerhaken zum Anseilen. So ausgestattet machen sich Nick und seine Kollegen auf den Weg nach unten. Gäste haben sie heute keine dabei. Stattdessen wollen sie die Vorräte unter Tage auffüllen und alles für die nächste Übernachtungsgruppe am Wochenende vorbereiten. Ein kurzer Fußweg durch knöchelhohes Wasser bis zum unscheinbaren Eingangstor im Berg. Nick schließt eine rostige Gittertür auf, durch die alle drei in einen dunklen, engen Gang stapfen, der leicht abwärts führt.
Willkommen in Carmarthen. Wir laufen gleich ein langes Stück abwärts. Das ist echt steil. Ihr könnt auf flache Schieferplatten treten, wenn sie waagrecht liegen. Aber die Schiefer sind extrem rutschig. Geht am besten seitwärts runter und stützt euch an der Decke ab, wenn ihr rankommt. Und vor allem, lasst euch Zeit beim Abstieg.
Die Mine ist von Statikern auf Sicherheit überprüft, aber ansonsten in dem Zustand, in dem sie vor fast 100 Jahren aufgegeben wurde. Ein dunkles Labyrinth aus niedrigen, grob behauenen Gängen und großen halligen Kammern. Dazwischen steile Abstiege, halb überflutete Passagen und klaffende Löcher im Boden.
Das hier ist die größte unterirdische Schiefermine der Welt. Insgesamt mehr als 100 Kilometer Gänge. Die Blütezeit für den Schieferabbau war Mitte des 19. Jahrhunderts. Da haben sie vor allem Dachschindeln gehauen. Viele Häuser in Hamburg zum Beispiel wurden mit Schiefer aus dieser Mine gedeckt.
Es ist still und kalt. Das einzige Licht auf dem Weg nach unten sind die Kegel der Stirnlampen, in denen Schieferstaub und Wasserdampf tanzen. Auch das gehört zum Erlebnis des tiefstgelegenen Hotels der Welt. Die Gäste sollen ein Gespür dafür bekommen, wie hart das Leben der walisischen Bergleute war. Das klappt offenbar. Nicks Kollegin Joan arbeitet normalerweise im Büro über Tage. In der Mine ist sie heute erst zum zweiten Mal. Und sichtlich beeindruckt.
Du denkst automatisch über die Geschichte des Ortes nach und wie das wohl für die Minenarbeiter war. Wenn man sich die Bedingungen hier unten anguckt und sich dann vorstellt, dass sie den ganzen Tag hier unten waren, das ist schon faszinierend.
Immer weiter abwärts. Mal balancieren Nick und seine Kollegen angeseilt auf einem 20 cm schmalen Balken über einen Abgrund. Ein paar Minuten später tasten sie sich durch einen halb gefluteten Gang mit 1,20 Meter Deckenhöhe. Links und rechts des Weges die Spuren des alten Minenbetriebs. Rostige Schienen, umgekippte Loren, kleine Schutzhäuschen, in denen noch Alltagsgegenstände der Minenarbeiter liegen.
Das hier ist das Queen Mary's Cath. Das war eine Kantine und ein Rastplatz für die Männer. In dieser Kammer ist es sehr still. Deshalb war sie Rückzugsort vor dem Lärm und dem Staub und den Gefahren der Mine. Sie haben hier ihren Tee getrunken. Deshalb stehen hier überall noch kleine Tassen. Und da liegen sogar ein paar alte Zigarettenpackungen und Streichhölzer.
Endlich, nach knapp 2 Stunden, eine schlichte Tür am Ende eines Ganges. Dahinter eine heimelig beleuchtete Kaverne. Deep Sleep, das tiefstgelegene Hotel der Welt.
This is the deepest accommodation in the world.
Mehr als 400 Meter, 1378 Fuß.
Over 400 meters, it's 1378 feet.
4 Holzhütten mit schmalen Betten, dazu eine winzige Küche mit gefriergetrockneten Mahlzeiten, ein Toilettenhäuschen mit Plumpsklo und ein Luxus-Apartment, die Grotte mit einem Doppelbett zwischen zackigen Schieferwänden. Das Deep Sleep ist eher ein Camp als ein echtes Hotel. Wenig Luxus, viel Abenteuer. Trotzdem war der Aufwand, es einzurichten, immens, erzählt Nick.
Insgesamt haben wir 3 oder 4 Jahre gebraucht, um das hier alles zu bauen. Alles hier unten haben wir selbst runtergeschleppt, inklusive des ganz schön großen Toilettenhäuschens. und das Doppelbett und die vielen Matratzen. Ja, es macht keinen Spaß, sehr schwere Dinge an so einen schwierigen Ort zu bringen. Aber deshalb ist er ja so besonders. Du kommst hier rein und da sind Betten und Internet und warmes Essen. Alles, was zu einem Hotel gehört. Das würde doch niemand in einer Mine erwarten.
Trotz der beschwerlichen Anreise und des stolzen Übernachtungspreises von 375 Pfund pro Hütte, das Deep Sleep ist meistens gut ausgebucht. Wohl auch deshalb, weil es in ganz Großbritannien keine vergleichbare Unterkunft gibt.
Klar, wir hätten das Hotel auch näher an der Oberfläche bauen können, aber dann wäre es ein Ort wie jeder andere. Für die Leute ist es ja schon ein Abenteuer, herzukommen. Dieser Ort ist einzigartig.
Der einzigartige Ort nur für Menschen ohne klaustrophobische Neigung. Matthias, eine Reise auf die Insel und dann nur nach Wales. Würdest du das empfehlen oder muss man dann mehr machen?
Ich glaube, dass man sich in Wales tatsächlich auch 2, 3, 4 Wochen schön umtun kann. Man muss sich allerdings Wales ein bisschen erarbeiten. Wie gesagt, der Tourismus ist da aber nicht so ausgeprägt. Und man muss sich, glaube ich, ein bisschen reinfuchsen. Wenn das Ding ist, was Urlauber gerne mögen, eben auch ein bisschen die Abwechslung, auf jeden Fall auch mal in die Berge, bisschen die Kultur. Dann hat Wales sehr, sehr viel zu bieten, aber man muss sich eben klar machen, es ist jetzt nicht Disneyland, sondern man muss da einfach auch ein bisschen selbst gucken, wie man zurechtkommt und was man findet. Aber dann ist es, glaube ich, wirklich wunderschön.
Mit Matthias Schuch haben wir Wales kennengelernt, das nicht Disneyland ist und in das man sich so ein bisschen reinfuchsen muss. Das nehmen wir uns jetzt mal vor. Matthias, danke für die Eindrücke.
Sehr, sehr gerne.
Und das war zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Sabine Korbmann, Pia Jansen, Konrad Winkler und Udo Schmidt.
Wel, bach gen i fancadwy, bron un ar hugain oed. Os ydw'n llac fy ngafael, dwi'n stedi ar fy nhoed. Dwi fel yr hen bysgotwr yn rhodio glanau'r llyn, yn gweled pysgod lawer, ond methu dal yr un.
Ein Podcast von NDR Info.